ist wieder Zeit für die Nuvisio News mit unserer Zusammenfassung der Woche. Heute wieder mit Robert Stein.
Hallo Frank. Hallo YouTube.
Ja, und die Woche ging ja spannend los. Gleich am Montag früh musste ich früh lesen. Ja, der Müller-Report, auf den wir jetzt Jahre gewartet haben, wurde endlich veröffentlicht. Und ich erinnere mich noch, als ich ins Bett gegangen bin.
Die Schlagzeilen am Sonntagabend, ja.
Genau, letzten Sonntagabend die Schlagzeilen. Ja, jetzt der Müller-Bericht wurde der Kommission übergeben und so weiter. Und wir warten auf die Veröffentlichung. Und das wird der Wendepunkt.
Und
jetzt
geht's endlose Trump an den Verhöre Kragen. Und tausend Interviews und so und so viel Verurteilungen. Und jetzt kommt raus. Und dann kommt so ein Zweizeiler irgendwie so, keine Beeinflussung der Wahlen durch Trump feststellbar.
Ja, und der Spiegel hat dann gleich wieder Stunden später getitelt so, was der Bericht rausfand, Gedankenstrich, und was nicht. Ja, ja, also ja. Sie suggerieren gleich wieder, ja, da gibt es natürlich so viel, die haben es halt noch nicht rausgefunden. Ja. Und vielleicht stimmt das ja auch. Also.
Ich meine, es ist bizarr, nach der Wahl 2016 von Trump zum Präsidenten wurde sofort auf dieses Narrativ, haben sich die Medien eingeschossen und haben seitdem nicht losgelassen. In Amerika drüben gibt es 10.000 Berichte zu diesem Thema. Also das ganze Land wurde geflutet mit den angeblichen Fakten einer russischen Manipulation und der russische Troll, der jetzt im Weißen Haus sitzt und so weiter. Und nichts davon hat sich bewahrheitet. Gar nichts. Und da sieht man mal wieder, dass das nichts anderes war wie eine reine Medienkampagne, um davon abzulenken, was die Clinton eigentlich verbockt hat. Ja, mit diesem ganzen E-Mail-Skandal und mit diesen ganzen Absprachen gegenüber dem Bernie Sanders im Vorwahlkampf. Das war eine reine Luftnummer und es ist so erstaunlich, wie jetzt da die Rolle rückwärts kommt in unseren Medien wieder, dass man nicht sich auf erstmal so Asche auf mein Haupt streut und sagt, okay, wir sind da echt falsch gelegen, sondern die gehen einfach zur Tagesordnung wieder über und tun, wie wenn nichts gewesen wäre.
Ja. Ein völliger medialer Blackout es mal wieder. Du hast ja eine Sendung genau darüber gemacht mit Thomas Röper, Tacheles, genau, die zweite Ausgabe.
Ja, unsere Stimme in Russland habe ich wieder erreicht. Und wir haben uns das Thema natürlich auch zur Brust genommen, vor allem auch, wie dann eben in Russland darüber berichtet wird oder wie das insgesamt in der Welt aufgenommen wird. Thomas ist ja den ganzen Tag in diesen Themen drin, der macht nichts anderes, wie nach Trüffeln zu suchen. Also das beste Trüffelschwein der Welt, habe ich ihn mal bezeichnet, und das im schönen Sinn, also wirklich positiv gemeint. Der schafft es immer wieder. So komplexe Sachen in so einen kurzen Artikel zu packen, und deswegen mag ich das auch, mit ihm über diese Themen zu quatschen. Und gerade zum Thema Trump ist es ja wirklich, also es ist ein Armutszeugnis für unsere Presselandschaft, wenn die da nicht eingestehen können, wie falsch und manipulativ die Berichterstattung zu diesem Thema in den letzten Jahren gelaufen ist. Es ist wirklich, also man könnte sich eigentlich gar nicht ausdenken, wenn man als Drehbuchautor sowas sich überlegen würde. Ja.
Auf jeden Fall viel Gesprächsstoff für unsere Formate. Wir schauen mal rein in Tacheles, Ausgabe Nummer 2.
Es fragt ja keiner, worin diese russische Wahlermischung, die jetzt noch übrig ist, nachdem die Verschwörung Trump und Russland vom Tisch ist, worin die denn besteht. Und da muss man wieder sehen, die offizielle Behauptung ist, und da gibt es auch tolle Sachen, gehe ich gleich ein bisschen drauf ein, die offizielle Behauptung ist ja, Russland hätte in sozialen Netzwerken die Stimmung und so weiter beeinflusst und so die Wahl beeinflusst. Mhm. Wer nicht, also es geht nicht darum, dass die Computer gehackt hätten und dann, ne? Es geht nur um Anzeigen in sozialen Netzwerken. Wir reden über Anzeigen, die wurden mit einem Budget laut Facebook von etwa $100.000 veranstaltet. Jetzt muss man sehen, der Wahlkampf hat 2 Milliarden gekostet für 2 Kandidaten. Und jetzt sollen die Russen mit $100.000 diesen Wahlkampf beeinflusst haben. Das sind 0,0005%. Also wenn die Russen so gute PR-Strategien und Werbeleute sind, dass sie mit $100.000 gegen 2 Milliarden anstecken können, ja, ich meine, da musste man die engagieren. Also herrlich. Aber der Witz ist folgender. Jetzt müssen wir mal gucken. Also von den Zahlen ist schon klar, das ist Blödsinn. Und jetzt will ich mal ganz kurz zeigen, jetzt kommt wieder unsere große Technik hier, mit was für Bildern das denn so passiert war. Also wir haben hier einen Artikel, der kam, wo war der hier, bei SRF in der Schweiz, habe einfach irgendeinen genommen, und da sind ein paar Bilder drin, mit denen also jetzt die Russen die Wahl beeinflusst haben sollen. Also zum Beispiel das hier. War auf Facebook, Army of Jesus heißt die Gruppe, war gesponsert, war so eine Anzeige, bezahlt. Und da sagt der Teufel, wenn ich das Armdrücken gewinne, dann gewinnt Clinton. Und dann sagt Jesus, nein, wenn ich das verhindern kann und so weiter. So, also mach ein Like für Jesus. So, das ist jetzt also Werbung für Trump.
Ja.
Das hier ist auch ganz toll bei Instagram. Nicht? Also Hillary ist es ja, ne? Egal, ob die toten Soldaten zurückkommen. Und uns musst du folgen, wenn du als Veteran eine Veränderung willst. So, ja.
Okay.
Okay. Dann hier was mit der LGBT United. Noch vorher Sanders wäre der große Held der LGBT gewesen und, ne? Und also auch gegen Clinton noch. Ja, dann hier geht es um Unabhängigkeit für Texas. Das sind also so die Beispielbilder, mit denen unsere Freunde aus Russland jetzt den Wahlkampf zugunsten von Trump beeinflusst haben sollen. Und der Witz ist, das meinen die Ärzte. Mhm. Ja, also das wirklich jetzt wirklich, wenn ihr die Medien lest jetzt, dann könnt ihr sehen, ja, die Russland-Affäre ist vom Tisch, aber Müller hat ja nachgewiesen, dass Russland die Wahl trotzdem beeinflusst hat. Ah ja. Wobei, wie gesagt, noch nicht mal klar ist, wer die Anzeigen bezahlt hat. Die wurden aus Russland bezahlt. Das heißt noch nicht, dass es der russische Staat war. Ich wohne in Russland. Hätte ich die Anzeige geschaltet, wäre ich jetzt der russische Staat. Also das ist schizophren. Jetzt kommen wir zu den restlichen Vorwürfen. Also zunächst einmal, man muss ja wissen, der Mueller oder Müller ist nun wirklich kein Freund von Trump. Das ist ein erklärter Gegner von Trump. Und wenn der in seinen Recherchen irgendwas gefunden hätte, um Trump auch nur irgendwie anzuklagen, hätte er es gemacht. Das heißt, dass der jetzt einen Bericht abgibt, in dem ein wie auch immer enthaltener Schuldspruch für Trump drin ist und der Justizminister sagt, nee, da ist nichts, dann kannst du dir sicher sein, der Müller würde schon vor der Presse stehen und sagen, hallo, das habe ich aber anders geschrieben.
Ja.
Also da ist schon wieder, ne, die Medien stellen sich dumm, die wissen ganz genau, was ist, stellen sich dumm, wenn sie sowas behaupten. Denn wie gesagt, der Müller würde jetzt sofort protestieren. Das ist das eine. Das zweite ist jetzt die ganze Verurteilung. Das ist eine Sache, die finde ich immer wieder lustig, weil das kommt auch in den Medien, es geht sowohl um die Verurteilung, die der Müller-Bericht gebracht hat, der hat ja irgendwie 2, 3 Leute wegen Steuerhinterziehung angeklagt und verurteilt. Das ist unglaublich amüsant. Der Müller hat 50 Millionen Dollar ausgegeben, 2800 Vorladungen verschickt, ich versuche mir gerade die Zahlen zu merken, 500 Verhöre durchgeführt, 40 FBI-Agenten und 19 Juristen beschäftigt. Das Ganze für wieder 50 Millionen Dollar und hat damit 2 Steuerhinterzieher. Also das ist also unglaublich effiziente Arbeit. So, und was dann die Russen angeht, die sie angeklagt haben, da haben sie jetzt, ich glaube, 2 Dutzend, also irgendwie 24 Russen angeklagt wegen der Wahleinmischung. Die werden natürlich nie für ein amerikanisches Gericht kommen. Und das ist das Schöne an diesen Klagen. Die können noch so konstruiert sein, solange die nicht vor Gericht gehen und vom Richter auseinandergenommen werden, sieht es in der Presse gut aus. Es wird dann in der Presse behauptet, einige der Russen wären GRU-Agenten. Ist auch nur eine Behauptung, also es ist alles rein konstruiert, es ist nichts, was man greift, kann man sagen kann, da ist etwas.
Tacheles mit Röber und Stein gibt es schon auf unserem YouTube-Kanal für alle kostenlos zu sehen. Und wenn euch das Format gefällt, dann lasst ein Like da, einen Kommentar und vor allem holt euch ein Nuviso Plus Spenden-Abo, denn nur mit euren Spendengeldern sozusagen finanzieren wir unser Programm und all die vielen Formate. Und kommen wir doch gleich mal zum nächsten Format. Wir hatten Dirk Pohlmann bei Nuviso Talk im Gespräch mit Julia Zawasi. Nirit Sommerfeld war auch noch mit dabei und es ging um Wikipedia.
Ja.
Und ich hatte vor kurzem ein Telefonat mit einer ehemaligen Fernsehmoderatorin, die jetzt hier bei Nuviso arbeitet. Und die hat einige falsche Sachen auf ihrem Wikipedia-Eintrag entdeckt und hat die einfach mal korrigiert. Und es hat 12 Minuten gedauert, da war die falsche Vorher-Version wieder da. Und darüber hat sie sich gewundert. Mhm. Und das war auch Thema, wie gesagt, im Studio-Talk mit Dirk Pohlmann, der, du hast dich ja auch mit dem Fall intensiv beschäftigt, gegen Wikipedia oder zumindest einen der Editoren von Wikipedia kürzlich prozessiert.
Der Co-Pilot.
Nee, Felix war das.
Felix. Ich verwechsel die immer. Also eigentlich die gleiche Spoke da. Ja. Denen geht es jetzt nicht an Kragen, will ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, deren Leben ist jetzt ein bisschen komplizierter geworden, weil sie eben nicht mehr so als mediale Heckenschützen aus dem Hintergrund einfach drauf losfeuern können, sondern sie tauchen jetzt unter Klarnamen auf. Wir wissen, wer sie sind. Wir wissen, wer dahinter steckt und auch deren Ausrichtung ist jetzt mehr oder weniger klar, wo die herkommen. Und das ist natürlich grandios, dass dieses Urteil in diese Richtung ausgefallen ist. Das haben ja Markus Fiedler und Dirk Pohlmann auch in dem Gericht dann auch in ihren Sendungen auch thematisiert, was das für ein großer Etappensieg das eigentlich für die freien Medien war, dass man eben so ein ja schon fast diktatorisches System, wie es die Wikipedia darstellt, dass man das zumindest mal aufbrechen kann. Weil das ist ja de facto, ist das ja wirklich ein Instrument zur Manipulation und zur Denunziation, wenn man falsche Informationen nicht ändern kann aus seinem eigenen Artikel. Wir sehen es an dem Beispiel von Ganser, der hat das Thema ja auch so richtig mehr öffentlich gemacht, als er seinen eigenen Artikel über 9/11 ändern wollte. In Wikipedia stand, er beschäftigt sich mit Verschwörungstheorien und er wollte es geändert haben, beschäftigt sich kritisch mit dem 11. September. Und das war nicht möglich. Und heutzutage wissen wir eben, dass die Wikipedia ein ziemlich, ja, wie soll ich sagen, diktatorisches System ist oder vielmehr von oben herab reguliert wird. Und das hat jetzt einen großen Schaden bekommen. Und da bin ich eigentlich ziemlich froh, dass sich die Herren Fiedler und Pohlmann sich da die Mühe gemacht haben, das Ganze vor Gericht zu tragen. Und das war noch nicht alles. Also da ist noch einiges in petto. Die Herrschaften, die haben noch andere heiße Eisen im Feuer.
Genau. Und wer davon noch nichts mitbekommen hat, wie intensiv sich die Gruppe 42 mit Dirk Pohlmann und Markus Fiedler um Aufklärung, was die Hintermänner und Editoren bei Wikipedia betrifft, noch nicht beschäftigt hat, da gibt es eine geniale Sendereihe namens Wikihausen, die sei an dieser Stelle empfohlen. Und wir lassen Dirk Pohlmann auch noch mal kurz zu Wort kommen.
Und dann haben wir geguckt, Wikipedia, wie läuft das? Und ich hatte von Wikipedia null Ahnung. Wie fast alle Menschen war ich der Meinung, Wikipedia ist so, jeder kann mitmachen. Und das ist so eine Art, da gibt es sozusagen langhaarige Leute aus Kalifornien, haben das entwickelt und die ganze Welt baut jetzt mit. Und eigentlich ist es ja auch das Prinzip von Wissenschaftlichkeit. Also das heißt, dass man Genauigkeit durch Gruppenkontrolle erzeugt, also von Leuten, die Bescheid wissen. Also nicht eine oberste Instanz, nicht die katholische Kirche oder irgendetwas anderes in dieser Richtung, wo das, wie das lange Zeit war in Europa, sondern die Gemeinschaft der Wissenden erzeugt die gegenseitige Kontrolle. So funktioniert Wissenschaft und die funktioniert auch ziemlich gut. Ja? Nicht perfekt, aber gut. Und dann mussten wir sehen, okay, so geht das nicht. Dann habe ich den Markus kennengelernt und habe gesehen, Wikipedia ist ganz etwas anderes. Also das, ich wusste nicht, wie hierarchisch das ist, dass ständig Leute rausgeschmissen werden, dass Mobbing, eine Mobbingkultur in Wikipedia vorherrscht. Und dann hat mich interessiert, das ist ein Machtinstrument, es ist ein Herrschaftsinstrument und eben, das ist ganz klar, auch schnell einsehbar, es ist mittlerweile Monopol weltweit, es gibt keine anderen Lexika mehr. Es ist die fünft- oder siebtmeist, je nachdem, ob man Deutschland, USA, weltweit guckt, angeklickte Webseite der Welt. Also ein, und es definiert Wahrheit. Ein Lexikon hat nicht den Anspruch, sozusagen politische Sachen zu vertreten, sondern ein Lexikon soll sozusagen kondensierte Wahrheit liefern. Und da ist klar, dass das einlädt zu Manipulation. Also für Leute, die manipulieren wollen, das kann man eben Brunnenvergiftung betreiben, die Quelle schon zu vergiften. Mhm. Ja? Ungeheuer wirksam. Also eigentlich muss dieses Instrument Wikipedia, wenn man Online-Lexikon will, wo es gibt viele gute Gründe dafür, muss man wie der Schießhund aufpassen, dass es nicht einer Gruppe oder einem Staat oder irgendwelchen Partizipial, also Kleininteressen ausgeliefert wird. Und genau das ist der Fall. Das war der Grund, warum wir da reingegangen sind. Und dann haben wir geguckt, es ist eben so, dass in den USA gibt es eine Studie, 1% der Wikipedianer erstellen 77% der Inhalte. Von 2005 bis 2015 wurde das untersucht. Also eine kleine Gruppe. Es wird immer gesagt, 180.000 oder 16.000, was wir alles gehört haben, auch in dem Gerichtsverfahren. Es ist in Wirklichkeit, sind das Leute, die ein- oder zweimal editieren. Es gibt eine kleine Gruppe, die das beherrscht. Und diese Gruppe wurde in dieser Studie dargestellt als eine politische Kampfgruppe oder wie eine religiöse Sekte. Das heißt, sie beziehen auch ihren Lustgewinn an dieser ungeheuren Arbeit, die sie leisten, zeitmäßig auch, daraus, dass sie definieren können, was die Wahrheit ist. Also so eine Art Inquisition. Und so, da war eben zwei Personen, hatten wir haben geguckt, wer sind denn die Hauptträger, wer sind die Hyperaktiven? Und das war, erst hatte der Markus Fiedler, hatte Co-Pilot, der stellte sich auch aus als Klavierlehrer, also aus Melle, also Westfalen. Und dann hatten wir gesagt, Felix, auch hochinteressant. Felix hat ein ganz merkwürdiges Editierverhalten und auch sehr, sehr spezifisch. Und wir wussten ja gar nicht, auf was wir stoßen. Dann stellte sich Felix raus eben als ein was wir jetzt mittlerweile auch wieder sagen dürfen. Also er ist ein Politiker auf der linken Seite gewesen, PDS, Bundestagskandidat 94, ist immer noch Mitglied der Linken, einer spezifischen Fraktion der Antideutschen, von denen ich nicht behaupten würde, die sind nicht links. Das sind Leute, die ganz nah an George Bush sind oder an Benjamin Netanyahu.
Also sind sie nicht links?
Die sind nicht links. Die nennen sich links, aber ihre Position, sie wollen Kriege, sie wollen Interventionen, sie treten für den Finanzkapitalismus ein. Ich weiß nicht, was da noch übrig bleibt an sozusagen originär Linken. Dort ist er Mitglied. Aber das ist die Person, die jetzt, und die editiert, ich komme zum Schluss, 51 Abgeordnete der Linken. Je nachdem, ob sie antideutsch sind oder nicht oder in diese Richtung ihm passen oder ob sie ihm irgendwann mal unangenehm aufgestoßen ist. Er editiert alles Mögliche. Auch eine Person, die aus der Schule kennt, der Journalist wurde. Übrigens, skurrilerweise ist das ein echter Jude, also kein Konvertierter. Der ist von ihm dann bearbeitet worden, negativ. Die 51 Leute positiv oder negativ, wie er wollte. Und er ist flächendeckend vertreten beim Thema israelische Sicherheitspolitik, aber auch Antisemitismusvorwurf, wo er zum Beispiel Uwe Steimle, der war ja hier mal, oder Klaus von Wagner, Max Otto von der Anstalt, die haben alle das Etikett Antisemit schon angeklebt worden. Oder eben auch Nirit Sommerfeld, also in die Gegend gerückt worden. Ja, also immer so, die Technik ist, jemand zu finden, der mal was gesagt hat, was in diese Richtung geht. Ja. Und das haben wir aufgedeckt. Dann wurden wir verklagt von ihm, also einstweilige Verfügung, und haben dieses Verfahren jetzt gewonnen. Es kann sein, dass es eine Berufung gibt, aber erstmal haben wir Recht bekommen.
Die Wahrheit hinter der Wahrheit. Dirk Pohlmann und Nirit Sommerfeld im NuWiso Talk gibt es auf NuWiso Plus für alle unsere Premium-Abonnenten. Und nochmal der Hinweis, auch wenn es einige bestimmt nicht mehr hören können. Wir sind darauf angewiesen, dass ihr uns unterstützt. Wir haben jetzt nicht die riesige Masse an Zuschauerzahlen. Wir machen unser Programm wirklich für kleines Publikum. Und wenn ihr Bestandteil davon seid und unser Programm gut findet, dann unterstützt uns mit einem Premium-Abo. Ja, Robert, wie hast du eigentlich den 23. März, den Tag, an dem Wikipedia einen Tag offline war, überstanden?
Oh, das war großes Chaos. Ein Tag kein Zugriff zum Wissen der Welt, ein Tag medialer Wissensblackout. Das war also schon hart, das zu, zu kompensieren. Also es ging mir echt irgendwie an hier vorbei, ob jetzt Wikipedia einen Tag online war oder nicht. Ich muss auch gestehen, es ist nicht meine primäre Informationsquelle. Es gibt auch wirklich genügend andere Seiten im Internet, wo man alles finden kann. Dieses Monopol von Wikipedia finde ich sowieso ein bisschen kritisch, dass wir alle nur noch auf die eine Seite gehen. Wir bestellen bei Amazon, wir gucken bei Google News nach, wir gehen zu Wikipedia. Man kann das aufbrechen, indem man alternative Informationen aufsucht. Aber das ist halt die Bequemlichkeit, die wir haben. Aber dieser mediale Blackout ist ja ein gutes Stichwort, den du mir gegeben hast für ein anderes Thema, was wir diese Woche noch behandelt haben. Und zwar geht es um den ganz realen Blackout, den wir vielleicht vor der Tür haben, nämlich den Blackout von unserer Stromversorgung. Ich hatte einen tollen Autor da, der ein Buch geschrieben hat über den Blackout, den real existierenden Strom-Blackout, den wir vielleicht in der Zukunft bald haben werden. Und das ist natürlich dann auch ein Thema, das die meisten Leute gerne so abtun, so ja, so ein bisschen Stromausfall, das passiert ja auch oft im Jahr, das ist doch gar nicht so schlimm oder so. Nein, sondern wir sprechen hier von einem wirklich großflächigen, länger andauernden Stromausfall, der auf uns zukommt in naher Zukunft, weil durch die Maßnahmen in der Energiewende diese Gefahr immer größer wird. Die Instabilität von unserem Netz ist da ein Thema. Durch diesen Zappelstrom, der durch die erneuerbaren Energien kommt, sprich viel Wind, viel Sonne, plötzlich wird viel erneuerbare Energie reingepumpt. Dann muss man die anderen Kraftwerke regeln. Das ist sehr instabil, das ganze Netz. Das muss also wirklich mit sehr viel Aufwand und Geld jedes Jahr muss das oft in den Griff gebracht werden. Und das ist eine Fragilität, derer sich die meisten Menschen überhaupt nicht bewusst sind. Auch die ganzen Fehler in der Energiewende insgesamt, dieser ökologische Wahnsinn, der da von Deutschland Besitz genommen hat, das ist etwas, was wir in diesem Thema auch mal thematisiert haben, ein bisschen drauf eingegangen sind. Also ich möchte mal den Herrn Marz hier zitieren, unseren hochgeschätzten Hans-Joachim Marz, der das als die Herrschaft der Normopathen bezeichnet hat. Ja, also sprich, wenn ein Großteil der Bevölkerung einer Störung unterliegt oder vielmehr einer Störung sich gar nicht bewusst ist, dann spricht man von einer Normopathie. Und die Herrschaft der Irrationalität, das ist etwas, was wir hier beobachten können, gerade in Bezug auf die Klimawende. Dass diesem Thema alles untergeordnet wird, egal ob das die Zehntausenden Vögel sind, Hunderttausenden Fledermäuse und Milliarden Insekten, die an den Windkraftanlagen geschreddert werden, oder ob es die vollkommene verfrühte Abschaltung von unserer stabilen Energieversorgung ist durch die Kernkraftwerke und Kohlekraftwerke. Das sind alles so Entwicklungen, die da stattfinden, die den meisten Menschen so gar nicht bewusst sind. Und wir haben in diesem Thema dann eben auch und in diesem Interview eben auch mit thematisiert, was denn jetzt eigentlich sinnvoll wäre, dass jetzt die Energiewende doch noch in die richtige Richtung geht, welche Maßnahmen man greifen könnte, um das Thema, um das noch rumzureißen, das Ruder. Also war ein tolles Gespräch, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja,
ja, ich sehe schon, da braucht man dir bei dem Thema nur ein Stichwort hinwerfen. Ja. Ja. In dem Fall ist das Stichwort Blackout. Wie groß ist die Gefahr, dass wir vor einem flächendeckenden Stromausfall stehen? Und da wollen wir uns natürlich auch noch mal kurz ein Bild von machen. Wir schauen mal rein.
Wir haben den Atomausstieg im Prinzip nach Fukushima 2011 geplant. Mhm. Haben gesagt, bis Ende 2022 wollen wir atomstromfrei sein. Jetzt war die Frage, also es war erstmal eine politische Entscheidung, dann war hinter die Frage, wie könnte man das denn machen? Da gibt es, also Strom muss im Prinzip, da man Strom nicht speichern kann, muss Strom dann verbraucht werden, wenn er erzeugt wird. Und andersherum, wenn er gebraucht wird, muss er eben auch erzeugt werden.
Also man kann Strom schon speichern, aber nicht in diesen Mengen.
Nicht in diesen Dimensionen, ja, na klar. Ja, also wir reden jetzt ja nicht über kleine Batterien, sondern wir würden theoretisch über großflächige, großtechnische Lösungen reden, die wir in der Form nicht haben. Mhm. Von denen wir zwar hoffen, dass wir sie irgendwann haben, aber noch haben wir sie nicht. Das heißt, wir planen im Prinzip bei dieser Energiewende auf eine Situation, für die wir noch keine Lösung haben. Die einzige Lösung, die wir haben, ist, dass wir sagen, wir brauchen drei Stromtrassen, im Prinzip links, rechts, Mitte, Deutschland, Nord-Süd, weil wir eine Stromproduktion im Bereich der regenerativen Energien vor allem in Norddeutschland haben und die großen Verbraucher im industriellen Bereich vor allem in Süddeutschland sind. Ja. Die werden nach heutiger Planung frühestens 2025 fertig, aber wir halten daran fest, 2022 abzuschalten, die AKWs. Das heißt, mein Problem ist gar nicht so sehr die Frage, ob wir den Atomausstieg wollen oder nicht, sondern die Frage ist, wie wir ihn gestalten. Und ich halte es für völlig inakzeptabel zu sagen, wir nehmen in Kauf, dass wir mindestens 3 Jahre, und die 3 Jahre ist noch optimistisch, mindestens 3 Jahre zumindest eine erhöhte Risikosituation haben, weil wir den Atomstrom schon weg haben, aber das, was wir jetzt als Ersatz brauchen, das funktioniert zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Genau. Okay. Und 2025 ist auch sehr ambitioniert.
Ja, klar.
Wenn ich unsere Erfahrungen von Großprojekten der letzten Jahre so mir anschaue, dann ist es eher so, dass es länger dauern wird. Also 1-2 Jahre Aufschub ist jetzt nicht unrealistisch, also 27. Können es also durchaus 4-5 Jahre werden, bis die großen Strommassen aus dem Norden in den Süden kommen.
Ja. Naja, damit ja aber noch nicht genug. Also das nächste ist ja, dass wir gesagt haben, Braunkohle ist uns zu schmutzig. Jetzt ganz aktuell hat die Kommission entschieden oder ihre Empfehlung vorgelegt und hat gesagt, wir schlagen vor, bis 2038 die Braunkohleverstromung komplett abzuschalten und als ersten Schritt bis ebenfalls 2022 schon mal das erste Drittel davon als Etappenziel. Das heißt, wir haben 2022 nicht nur keine AKWs mehr, also die letzten 7, die es noch gibt, die sind bis dahin weg, sondern auch schon das erste Drittel Braunkohle soll bis dahin nicht mehr in Betrieb sein. Das heißt, wir erhöhen das Problem noch, was wir haben, weil es die Lösung für diesen Zwischenzeitraum nicht gibt. Mhm. Jetzt könnte man noch einen Schritt weiter gehen. Jetzt setzen wir verstärkt darauf, dass wir, also Gas wird für uns als Brennstoff sozusagen immer wichtiger, weil Gas natürlich auch den Vorteil hat, man kann Gas dann hochfahren, wenn man es braucht, und wieder runterfahren, wenn man es nicht braucht. Allerdings, jeder hat die Diskussion um Nord Stream 2 mitbekommen. Wir sind heute schon weltweit größter Importeur von Erdgas, erzeugen gerade noch 10% unseres Bedarfs, den wir in Deutschland haben, selber. Das heißt, der Rest ist Import. Haben im Moment, gerade was russisches Erdgas betrifft, haben wir 3 Pipelines, aber es ist absehbar, die reichen nicht. Es gab die Diskussion vor nicht allzu langer Zeit um eine Alternative, nannte sich South Stream, die ist aus politischen Gründen verworfen worden. Damals habe ich mich gefragt, wie können wir denn eine Erdgasleitung, also aus politischen Erwägungen verwerfen, obwohl wir eigentlich das Erdgas brauchen. Ja. Und jetzt, die Nord Stream-Geschichte ist ja auch noch nicht geklärt. Also aktuell gibt es einen Kompromiss, dem haben noch nicht die einzelnen EU-Länder zugestimmt.
Wird auch viel teurer jetzt durch
diesen Kompromiss. Sagen, im besten Fall führt es dazu, dass der Strom noch teurer wird. Im schlechtesten Fall führt es dazu, dass es Nord Stream 2 doch nicht gibt. Ja.
weil die Amerikaner massiv Druck machen.
Genau.
Der Botschafter in Deutschland, der verhält sich ja wie ein Statthalter. Der hat ja den beteiligten Firmen schon mit Sanktionen gedroht, wenn sie da nicht zurücktreten davon. Ja.
Also ich sehe schon, natürlich kann man sich darüber Gedanken machen, wollen wir die Abhängigkeit von Russland erhöhen. Deshalb habe ich auch persönlich kein Problem damit zu sagen, lasst uns sowohl die Nord Stream 2 bauen, als auch die Flüssiggasterminals bauen, damit wir im Prinzip beide Optionen haben. Mhm. Nur aus politischen Erwägungen zu sagen, damit die Ukraine irgendwelche Transitgebühren kriegt, verzichten wir auf Versorgungssicherheit, das halte ich für Irrsinn, das halte ich für absoluten Wahnsinn. Mhm. Mhm. Und noch eins, heute sind wir in 2019, ab 2020, also im Jahr 2000 hat die EEG-Förderung angefangen für die Windkraftanlagen. Ja. Ab nächstem Jahr fallen sukzessive Jahr für Jahr mehrere tausend Anlagen aus der EEG-Förderung.
Weil die nach 20 Jahren nicht mehr gefördert werden.
Genau, nach 20 Jahren ist der Förderzeitraum zu Ende, die fallen nach und nach raus. Die sind natürlich alle so kalkuliert, also von der rein betriebswirtschaftlichen Rechnung, da haben Geld, also Menschen, also Investoren Geld investiert mit bestimmten auf Grundlage bestimmter betriebswirtschaftlicher Berechnung. Die haben natürlich bisher die Anlagen mit der EEG-Förderung berechnet. Wenn diese EEG-Förderung rausfällt, werden immer mehr Anlagen unwirtschaftlich, ob die dann direkt abreißen. Oder ob sie sie sogar stehen lassen, weil es im Prinzip keine wirklichen Rückbaukonzepte gibt. Also vor allem im Offshore-Bereich gibt es keine Konzepte. Ist ein ganz anderes Thema. Es kann uns also passieren, also es gibt Zahlen, dass bis 2023 ein Viertel der Windkraftanlagen aus der EEG-Förderung rausfallen. Also da reden wir über Tausende. Das heißt, wir wollen bis 2030 die Ökostromquote auf 65% erhöhen und gleichzeitig fällt uns aber ein erheblicher Teil der bisherigen Windkraftanlagen möglicherweise aus der Produktion, weil die Förderung ausfällt. Mhm. Also die haben sich bisher nur gerechnet, oft wegen der Förderung oder durch die Förderung.
Ja. Eine neue Folge Steinzeit gibt es jetzt auf Novovision Plus und dort gibt es im Übrigen auch schon zwei weitere Ausgaben des neuen Formats Mystery Files mit Lars Fischinger. Also lohnt sich auf jeden Fall, da mal in unserem Plusbereich vorbeizuschauen. Ja, Robert, Lars behandelt ja auch Themen, die ja eigentlich auch so ein bisschen in dein Interessensgebiet fallen.
Ein bisschen, das ist genau, zack, das ist genau meine Welt. Das Übersinnliche, das Nicht-Greifbare, das alles, was mit außerhalb der Erde passiert, auch mit übersinnlichen Dingen. Also ich liebe das einfach, das hat mich schon als Kind fasziniert und dass Lars jetzt natürlich bei uns da mit im Boot ist, das finde ich umso besser, weil er natürlich wie so ein junger Däneken in diesen ganzen Themen drinsteckt und auch wirklich sehr viel weiß über diese Sachen, weil er sich seit Jahrzehnten damit beschäftigt. Also ich finde es großartig, dass wir ihn für uns dabei haben. Und was hat er denn diesmal mitgebracht?
Er hat, eine Ausgabe hatten wir ja schon drin, da hat er über Himmelszeichen geredet. In der zweiten Ausgabe hat er seine persönliche Meinung über die Ausarbeitungen von Zachariah Sitchin. Mhm. Da sagt Lars, im Prinzip hat er eigentlich nur abgeschrieben, weil die Thesen sind schon eigentlich sogar noch 10 Jahre älter. Und in der dritten Ausgabe hält er einen Vortrag über Wunderzeichen, also nicht nur irgendwelche Himmelsbeobachtungen, sondern über Zeichen, die halt im Mittelalter, in der Antike halt so und so gedeutet wurden, wo wir es in einigen Fällen auch heute besser wissen. Aber er greift halt diese ganzen mysteriösen Überlieferungen auf und ja, also spannendes Format.
Okay, da will ich unbedingt mal reinschauen, das darf ich jetzt sagen. Da gucken wir jetzt mal rein.
Sagt ja mal diese Wunderzeichen und der Heilige Geist vom Himmel sei erschienen oder irgendwas Dämonisches. Und da ist natürlich die Frage, gilt das denn nur für Heilige? Also hier ist mal die Taufe Jesu, hier seht ihr so, das soll den Heiligen Geist symbolisieren. Genau wie dieses offensichtlich aussehen, wie ein UFO aussehende Objekt hier bei der Taufe Jesu den Heiligen Geist zeigt. Das hier ist in der russischen Gedächtniskirche in Leipzig, hier auch mit so einer Taube, eben der Heilige Geist. Hier ein Beispiel, was viele vielleicht kennen, denke ich mal. Hier inspiriert auch der Heilige Geist hier unten so mit seinem Strahl vom Himmel, diese Dame. Das heißt, der Heilige Geist kommt vom Himmel. Diese Beispiele gibt es ja sehr zahlreich. Ja, dieses Beispiel habe ich herausgesucht, weil dieser Herr scheint offensichtlich oben auf diese seltsame Engelschar zu gucken. Also ist quasi ein ganzer Haufen von Heiliger Geister, der da über der Jesuskrippe steht. Ja, aber jemand, der auch vom Heiligen Geist aus dem Himmel inspiriert oder befruchtet worden sein soll, ist George Washington. wenn man sich dieses Bild hier anguckt, habe ich gedacht, das muss ich hier mal einfügen. Das ist ein Bild, was ihm als Freimaurer zeigt. Offensichtlicher geht es auch gar nicht rum, das ist das Freimaurer, das G für Gott. Aber wenn man sich den Hintergrund anguckt, hier sieht man auch so ein Zeichen und quasi eine Leiter, die vom Himmel kommt. Vielleicht sind sogar die Plejaden hier, wer weiß. Aber das ist ja eine Darstellung, als wenn George Washington und die ganze USA schon heilig ist. Das ist also quasi ein modernes Wunderzeichen. Ja, da haben die Amis das heilige Land. Aber diese Darstellungen sind halt uralt. Ja, und die christliche Brille sagt natürlich, solche Wunderzeichen, die ich hier gerade hatte, das ist natürlich alles entweder von Gott, von Dämonen, ist ein gutes Zeichen, ist ein schlechtes Zeichen, ist eine Warnung vor, eine Pest kommt, Erdbeben kommt, ist eine Bestätigung von, ja Karl, du handelst im Auftrag Gottes, also eine Bestätigung von XY, alles Teufelswerks, Hexenwahn, alles Aberglaube, ganz schlicht, ist alles Heidentum. Und das kann man natürlich auch gerne, je nachdem, wie das die religiöse oder politische Propaganda des Mittelalters wollte, wenn irgendwas am Himmel gesehen wird, kann man natürlich auch schön alles kombinieren und zusammenmischen.
Lars Fischinger mit den Mystery Files mit seinen Wunderzeichen. Jetzt neu schon bei uns in der Mediathek. Und Frank, ja, jetzt sind ja eine ganze Menge neue Formate dazugekommen.
Ja, also mit Lars sein Format, Mystery Files mit einem Tacheles. Dann hatten wir ja jetzt seit kurzem auch mit Katrin Huss Café Plus. Und
Die Nuviso-Familie wächst.
Die Nuviso-Familie wächst und ich sage es ja auch immer mal, wir haben noch viel im Köcher. Ja? Wir können halt immer nur das umsetzen, was unsere finanziellen Mittel hergibt. Schon wieder ein Seitenhieb in die Richtung. Aber wir machen natürlich nicht nur neue Formate, sondern wir versuchen natürlich alle bereits bestehenden Formate kontinuierlich auch am Laufen zu halten. Und so natürlich auch eins unserer Lieblingsformate, Stoner, Frank und Frei. Auch Frank war diese Woche wieder da und er hatte einen interessanten Gast zu Gast. Er hat mit Beate Himmelstoß über Philosophie gesprochen. Beate kennen wir vom Regentreff, eine sehr sympathische Frau. Und bei Stoner haben die beiden mal die Frage erörtert, Philosophie, ja, wenn man philosophisch denkt, bringt einen das jetzt wirklich weiter? Dient einem das zur Orientierung oder ist das einfach nur zeitverschwendende Träumerei? Wir schauen mal rein.
Wissenschaft ist was eben empirisch Belegbares, was wir dann immer wiederholen können und so weiter. Und alles andere wird einfach aus dem Wissenschaften ferngehalten und ist damals dann direkt in die Logen reingegangen. Und so Typen wie Isaac Newton, der war jetzt auch kein reiner Materialist. Ich meine, seine meisten Werke waren ja alchemistisch, da wirklich bizarre Dinge. Aber das hat er halt dann sozusagen, das Entscheidende ist, dass man es getrennt hat. Und sehe ich das so richtig, dass da nach der Aufklärung halt dieser Fehler gemacht wurde, dass man erkannt hat, ja okay, diese ganzen Geschichten mit Gott und so weiter, naja, also nicht wirklich vernünftig, kann man daran glauben oder nicht, aber vernünftigerweise können wir da gar nichts beweisen. Also wie so ein Pendel schwingt es ins Gegenteil ab, jetzt nur noch materialistisch, nur noch was irgendwie Praktisches. Ja. Ist das so einigermaßen richtig? Bin ich da so auf der richtigen Fährte?
Ja, aber das hat ja schon vorher angefangen auch. Also wenn man mal ganz zurückgeht, hat ja die Kirche schon viel rausgeschmissen, was sozusagen an mystischem, der Einheit von Geist und Natur da war. Einfach so auch in den archaischen Religionen, die durch diesen außerweltlichen Gott ist ja dann schon ganz viel weggefegt worden. Also Heinrich Heine hat geschrieben, aus einer vergötterten Natur, wo überall so Naturgötter waren, so Wesenheiten, nicht, die man verehrt hat, wurde eine Durchteufelte. Das war dann auf einmal alles der Teufel. Ne? Natur war Sünde, Natur war Trieb, war Sünde. Und das ist ja schon so ein Entfremdungsgeschehen, was dem Ganzen vorausgeht. Und dann hat man so dann auch noch diesen Verlust dieses Gottes, wo vielleicht auch vor allem im katholischen Glauben noch eine ganze Menge an der Reichhaltigkeit dieser Projektionsmöglichkeiten da war, ja, wo man also noch ein Verhältnis zum Feuer, zum Leid, zu allem bekommen konnte, auch wenn bestimmte Dinge schon weg waren. Dann fiel das jetzt auch noch weg und dann kam auf einmal der Gott der Vernunft, jetzt das reine Denken, der Rationalismus. Das ist aber nicht Kant, sondern das ist Descartes gewesen. Also dieses cogito ergo sum, der französische Rationalismus, auf den ja dann schon Rousseau geantwortet hat, der gesagt hat, ja, der hat das ja in gewisser Weise umgedreht, nicht ich denke, also bin ich, sondern dieses Ich Bin ist im Grunde das Einzige, was ich weiß, diese einzige Gewissheit. Und dieses Ich Bin schwingt in jedem Ich Denke mit. Das heißt, ich muss mein subjektives Vorstellungs- und Verstandesvermögen, mit dem ich mir meine Welt zusammensetze, überall dazu denken. Also es denkt sozusagen in mir und dadurch ist immer die Wahrheit etwas Vermitteltes. Also das ist meine Wahrheit und die Wahrheit des anderen ist eine, unter Umständen eine andere. Also das ist ja dann auch wieder der Einwand. Descartes hat ja nun gemeint, durch das radikale Zweifeln und das immer wieder den Rationalismus könnte man sozusagen dieses Chaos der Triebe, da hören wir auch wieder den Puritanismus, ne? Das ist ja mit oder ohne Gott, ist ja dasselbe, in Schach halten. Darum ging es offensichtlich auch. Und das ist natürlich auch, hat auch was damit zu tun, dass das natürlich alles eine sehr männliche Veranstaltung war in Europa. Also bleib mir bloß weg mit dem Trieb. Der Trieb bringt alles durcheinander, nicht? Und der Trieb ist nun mal Natur. Die Frau ist Natur, also in vielen Religionen und auch in vielen Gesellschaften hat man ja die platte Projektion, war ja bei uns auch so. Die Frau ist per se Sünde oder im Christentum auch der Mensch ist per se sündig. Also das ist ganz fatal, hat sich das ausgewirkt, weil das ist ja so eine vollkommene Loslösung von allem Natürlichen, was man sozusagen in den Griff bekommen will.
Und auch diese Ausgabe für alle Premium-Abonnenten auf Nuviso Plus und übrigens auch in unserem YouTube-Community-Bereich. Da haben alle YouTube-Kanalmitglieder Zugriff. Man kann direkt unter diesem Video eine Kanalmitgliedschaft abschließen. So, und das war es jetzt auch schon wieder für das erste Quartal 2019.
So schnell ging es vorbei. Und der neue Monat steht schon wieder an. Was ist geplant? April, hast du Highlights?
Ja, wir sind auf dem Regentreff zum Beispiel. Der hat im April einen interessanten grenzwissenschaftlichen Kongress. Mhm. Und du bist auch wieder unterwegs mit Air Canaba.
Air Canaba fliegt wieder im heiligen Auftrag, im Auftrag des Herrn unterwegs. Es geht nach Österreich, nach Wien. Am gleichen Tag sogar wieder Regentreff bin ich noch an dem Tag da unten und komme dann zurück zum Regentreff, um die Jungs, die Referenten da in Regen zu interviewen. Aber der Kongress in Österreich geht es natürlich wieder um Nutzhanf. Also was kann man alles machen, um diese uralte Kulturpflanze wieder ins Bewusstsein der Menschen zurückzubringen? Das wird sicherlich eins meiner Highlights sein und natürlich auch die ganzen Gäste, die wir geplant haben und die kommen und die einzelnen Sendungen und was alles passiert. Wir haben so eine dynamische Zeit, da ist innerhalb von einem Monat passiert wieder so viel und ich bin schon gespannt, wenn wir Ende des Aprils da sitzen und sagen, wow, was ist jetzt alles passiert?
Ja. Genau, und Stichwort Hanf, du hattest ja schon länger mal angekündigt, mehr zu dem Thema zu machen, eventuell auch einen Film und dann sind wir eigentlich auch schon seit 2 Jahren an dem Thema dran. Mhm. Wir haben so unglaublich viel Material schon dazu gesammelt und irgendwie packt es uns nicht so richtig, da einen Film draus zu machen. Ja. Und deswegen machen wir gleich einen ganzen YouTube-Kanal da draus. Und Air Canaba ist da das Stichwort und da werden wir in kommender Zeit immer mal wieder all das speziell zum Thema Hanf veröffentlichen. Mhm. Also Air Canaba abonnieren. Und dann guten Start ins zweite Quartal 2019.
Alles Gute für euch. Schaut wieder rein. Bleibt uns treu hier bei uns bei Nuviso. Und Frank, freue mich, wenn ich wieder hier bin. Jetzt geht's bald nach Hause gleich.
Ja, gute Fahrt und euch schönes Wochenende. Tschüss.